Liebe Gemeinde, letzte Woche beim ersten Teil der Predigtreihe, da habe ich so gesagt, dass das Christentum in den ersten 1000 Jahren eine recht friedliche Religion gewesen ist. Ziemlich gewaltfrei. Es gab natürlich Ausnahmen, die gibt es natürlich immer, aber im Großen und Ganzen war es eine gewaltlose Religion. Manche wird diese Aussage vielleicht verwundern, denn es gibt manche, und das habe ich auch schon gehört, die sagen, der Sündenfall der Kirche, es gab in der Kirchengeschichte eine Art Sündenfall, nämlich dann, als das Christentum zur Staatsreligion wurde. Das war Anfang des 4. Jahrhunderts, über den römischen Kaiser Konstantin, der das Christentum dann eingeführt hat. Warum sagen das manche? Nun, ein Staat kann eben nicht auf staatliche Gewalt verzichten. Das Zusammenleben in einem Staat setzt voraus, dass es Gesetze und Recht gibt. Und wenn jemand dieses Recht bricht, dann muss es auch Sanktionen geben. Jedes Land der Welt hat ein Gericht, hat ein Gefängnis, ich glaube sogar der Vatikan hat ein Gefängnis. Oder zumindest, wenn schon keine Armee, dann doch eine Polizei oder eine Garde oder irgendetwas Ähnliches. Ein funktionierender Staat braucht Staatsgewalt. Und damit entstand damals eine Spannung. Dieser gewaltlose christliche Glaube, wo Jesus sagt, liebt eure Feinde, hat nun plötzlich Staatsgewalt. Und so sagen manche, das war das eigentliche Problem in der Kirchengeschichte. Da ging es los, dass die Christen auf einen Irrweg geraten sind. Aber ich denke, das ist ein bisschen einseitig, wenn man das so sagt. Das Christentum als Staatsreligion, wo es christliche Herrscher gab, das war trotz aller Spannungen nicht einfach nur etwas Schlechtes. Zum einen hörten für die Christen die Verfolgungen auf. Es gab ja in den ersten 300 Jahren immer wieder Märtyrer, immer wieder auch Verfolgungen. Das war nun vorbei, zumindest in den betreffenden Ländern. Und der christliche Glaube beeinflusste die Staaten auch immer wieder in positiver Weise. Der große Kirchenlehrer Augustinus, den ja auch Martin Luther sehr geschätzt hat, der hat sich sehr mit diesem Problem auseinandergesetzt. Staatsgewalt, und eigentlich darf man keine Gewalt anwenden. Und er entwickelte dann etwa 420 nach Christus eine Friedenslehre, die nach wie vor sehr modern ist. Da sagt er zum Beispiel, christliche Staaten dürfen keinen Angriffs- und keinen Eroberungskrieg führen, nur Verteidigungskriege. Heilige Kriege, also Kriege, um den Glauben auszubreiten, sind verboten. Kein Volk oder Land darf sich als von Gott besonders erwählt sehen oder nennen. Und es darf keine Folter und keine Todesstrafe geben. So also der Versuch von Augustin, den christlichen Staat sozusagen in christlicher Weise zu mäßigen. Grundsätzlich muss man sagen, der christliche Staat war noch nicht das Problem, solange es eben zwei Pole gab, den christlichen Herrscher und die Kirchenleitung. Dass der Thron sozusagen christlich war und trotzdem aber die Kirche nicht identisch war mit dem Thron, also Altar und Thron getrennt. Also der Kaiser oder der König auf der einen Seite und der Papst auf der anderen Seite. Solange das dann noch getrennt war, ging die Sache noch relativ gut. Aber schon im frühen Mittelalter setzte dann eine problematische Entwicklung ein. Es entstanden nämlich immer mehr Fürstbistümer. Also Bischöfe, die ja eigentlich ein leitendes Amt in der Kirche haben, haben plötzlich auch ein eigenes Gebiet zum Beherrschen gehabt, waren plötzlich auch weltliche Fürsten. Und damit war plötzlich diese Trennung nicht mehr da. Thron und Altar wurden plötzlich sozusagen verbunden. 1800 gab es in unserem deutschen Bereich etwa ca. 25 katholische Fürstbistümer. Und wie war es bei den Evangelischen? War es da besser? Wie war es da mit Thron und Altar? Als die Reformation damals immer weitere Kreise zog und immer mehr von diesen größeren oder kleineren Staaten, die es damals in Deutschland gab, erfasste, war natürlich die Frage auch, wer leitet jetzt eigentlich die ganze Sache? Katholisch ist ja klar, da gibt es den Papst, da gibt es die Bischöfe, das ist alles klar geregelt. Aber auf evangelischer Seite war nichts klar geregelt. Aus Hessen kam der Vorschlag, die Kirche soll doch von einer Synode geleitet werden. Das ist bei unserer württembergischen Landeskirche heute auch so. Es gibt gewählte Vertreter, die Landessynode leiten unsere Kirche. Und das war der Vorschlag, aber Luther hielt davon nichts. Vielleicht war ihm das zu modern, zu revolutionär. Vielleicht hat er auch gesehen, ohne die Hilfe der Fürsten wird die Reformation wieder in sich zusammenfallen. Vielleicht wäre das so gewesen, man weiß es nicht. Aber er sah die Fürsten in der Pflicht und sagte, ohne die Fürsten geht es nicht. Und dann wurde also der Fürst, der Landesfürst von dem jeweiligen Staat, eine Art Bischof. Luther nannte ihn Notbischof, weil er dachte, irgendwie müssen wir die Frage dann nochmal klären. Aus der Not wurde allerdings eine jahrhundertelange Sache, dass nämlich der Landesfürst ein Bischof war. Also evangelischerseits kam es auch zu dieser Verbindung von Thron und Altar, keine Trennung. In Württemberg, wo ja ab 1534 der evangelische Glaube einzog, war also der Herzog und später der König von Württemberg der oberste Bischof der Landeskirche. Der Summus Episcopus, der oberste. Und es blieb also bis 1918 so. Man nennt das das landesherrliche Kirchenregiment. Also eine schwierige Situation, das heißt, der die politische Macht hat, hat auch in der Kirche das letzte Wort. Und da können Sie sich denken, das ist natürlich schon eine problematische Entwicklung gewesen. Diese enge Verbindung von Kirche zum Herrscher konnte sich die Kirche nur sehr begrenzt für irgendetwas Neues einsetzen, denn die Herrscher waren in der Regel der Meinung, so wie es gerade ist, ist gerade recht. Und so soll es auch die nächsten 100 Jahre weitergehen. Im 18., 19. Jahrhundert hatten die Landesfürsten in der Regel kein großes Interesse daran, dass die Bürger mehr Freiheiten und mehr Rechte bekommen, dass irgendwelche Menschenrechte eingeführt werden. Und das hatte auch einen Grund, den möchte ich auch kurz nennen. Wo wurden denn die Menschenrechte, also diese Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wo tauchte denn das zum ersten Mal auf? Zum ersten Mal taucht es in Nordamerika auf, in der sich langsam entwickelnden USA. 1776, Virginia Declaration of Rights, da heißt es, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind. Also hier in Nordamerika merken Sie, das wird ganz klar mit diesem jüdisch-christlichen Schöpfungsglauben argumentiert. Ja, so sind die Menschen geschaffen worden vom Schöpfer. In Europa war es anders. Da tauchten die Menschenrechte erstmals mit der Französischen Revolution auf, 1789. Alle Menschen sind frei und besitzen die gleichen angeborenen Rechte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war so dieser Slogan der Französischen Revolution. Und zuerst fanden das auch viele Leute der Kirche toll. Aber dann geschah eben Folgendes, die Französische Revolution wurde immer radikaler. 1792 wurde die Monarchie abgeschafft, eine Republik ausgerufen. Ein Jahr später wurden der französische König und die Königin hingerichtet. Ist klar, dass da so ein Landesfürst da keine große Lust hat, Menschenrechte einzuführen, wenn ihm das vielleicht seinen Kopf kostet. Dann war die Französische Revolution auch ganz klar antikirchlich, antichristlich eingestellt. Man wollte den christlichen Glauben und die Macht der Kirche brechen. Das ging sogar so weit, dass in Frankreich das Aufstellen von Weihnachtskrippen verboten wurde. Und dann hat man in der Provence das teilweise so gemacht, dass man kleine Figuren gebacken hat. Das hat nämlich den Vorteil, wenn jemand merkt, oh, der hat ja in seinem Haus eine Weihnachtskrippe, kann man die schnell wegessen und wegessen. Jedenfalls, da zeigt sich das. Und da war natürlich klar, wenn so ein Landesfürst auch oberster Bischof war und sieht nun, aha, die wollen ja die Kirche quasi abschaffen. Nee, sowas nicht. Die Französische Revolution wurde dann immer mehr zu einer Diktatur in Terrorherrschaft. 1793, 94 wurden etwa 50.000 Menschen hingerichtet. Das sind etwa so viele Opfer wie bei allen Hexenverfolgungen in ganz Europa in 400 Jahren umgekommen sind. Und stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt dann irgendwie so ein Herzog. Und Sie sehen das, und da haben Sie auch keine Lust mehr, da irgendwelche Menschenrechte einzuführen, wenn es in so einem Chaos endet, in so einem Blutbad. Die Französische Revolution, die die Menschenrechte also in die Geschichte Europas eingebracht hat, hat sie zugleich in Verruf gebracht. Erst 1948 kam es ja dann durch die UN-Generalvollversammlung zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Kirchen, ich habe versucht, es deutlich zu machen, haben die Durchsetzung der Menschenrechte letztlich nicht gefördert. Dennoch muss man klar sagen, die Menschenrechte sind ohne diesen jüdisch-christlichen Hintergrund nicht denkbar. Das eine hatten wir schon, dieser Glaube, es gibt einen Schöpfer, der alle Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und dann ist auch sehr auffällig, dass die Menschenrechte nur in Ländern aufgetreten sind, die christliche Länder waren, also Nordamerika und eben in Europa. Das heißt, das Christentum bot offensichtlich einen guten Boden, wo solche Freiheitsrechte wachsen konnten. Also die Menschenrechte haben durchaus auch einen christlichen Ursprung, aber sie sind letztlich nicht das Ergebnis kirchlicher Bemühungen, sondern, das kann man schon sagen, Folge der sogenannten Aufklärung im 17., 18. Jahrhundert. Die Aufklärung hat ja gesagt, wir müssen endlich weg von diesen ganzen Autoritäten. Wir haben doch unsere Vernunft. Die sagt doch, was richtig und gut ist. So war in der Aufklärung dann auch die Wissenschaft, hat dann angefangen zu blühen. Man hat plötzlich gemerkt, ja, ein Donner, das muss doch nicht unbedingt ein Zorn Gottes sein, das kann doch ein einfaches naturwissenschaftliches Phänomen sein. Und so wurde auch in der Aufklärung letztlich die Vernunft über Autoritäten gestellt, auch über die Bibel gestellt, über Theologie gestellt und gesagt, nur das, was vernünftig ist in der Bibel, das können wir noch glauben. Die Aufklärung war also in gewisser Weise auch kirchenkritisch, obwohl auch viele der Aufklärer durchaus auch gläubige Menschen waren. Also die Aufklärung war sehr hilfreich bei der Entwicklung der Menschenrechte. Wie sieht es bei der Abschaffung der Sklaverei aus? Dieses Problem wurde ja vor allem mit der Entdeckung Amerikas ein Riesenproblem, als dann im Laufe der Jahre unzählige Millionen Schwarzer nach Amerika verschleppt wurden als Sklaven. War da auch die Aufklärung federführend? Da sieht es leider nicht ganz so gut aus. Der erste Präsident der USA, George Washington, der ja ein großer Fan der Menschenrechte war, der hielt sich zeitweise selber über 300 Sklaven. Der berühmte Aufklärer Montesquieu schreibt in seinem Werk vom Geist der Gesetze, dieses Buch ist sehr berühmt, weil es da um die Gewaltenteilung geht, die ja auch für uns inzwischen selbstverständlich ist. Da schreibt er zunächst einmal ganz schön, da aber alle Menschen von Geburt aus gleich sind, so muss man sagen, dass die Sklaverei gegen die Natur verstößt. Also die Aufklärer waren an sich schon gegen die Sklaverei. Aber dann, wenn man in seinem Buch an einer anderen Stelle liest, da heißt es plötzlich so, wenn ich unser Recht zur Versklavung der Neger zu begründen hätte, dann würde ich Folgendes sagen. Der Zucker würde zu teuer sein, wenn man die Pflanzungen, die ihn erzeugen, nicht von Sklaven bearbeiten ließe. Die Menschen, um die es sich dabei handelt, sind schwarz vom Kopf bis zu den Füßen und haben eine so platte Nase, dass es fast unmöglich ist, sie zu beklagen. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass Gott, der doch ein allweises Wesen ist, eine Seele oder gar noch eine gute Seele in einen ganz schwarzen Körper gelegt habe. Also, damit der Zucker nicht zu teuer wird, müssen leider die schwarzen Sklaven bleiben. Geht halt leider nicht anders. Ich sage es mal provoziert ein bisschen heute. Damit unser Wohlstand bleibt, muss man leider Handel mit China betreiben, obwohl die auch regelmäßig Menschenrechte mit Füßen treten. Geht halt leider nicht anders. Viele berühmte Aufklärer wie Thomas Hobbes, John Locke, Voltaire befürworteten die Sklaverei oder haben sie zumindest hingenommen. Auch Kant und Hegel, bei denen finden sich auch immer wieder rassistische Äußerungen gegenüber den Afrikanern. Also die Aufklärung, die war schon sozusagen auf dem Papier gegen die Sklaverei, aber sie hat nicht den entscheidenden Impuls zur Abschaffung geliefert. Wie war es bei den beiden Großkirchen? Leider auch nicht. Die haben auch nicht den entscheidenden Impuls geliefert, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Aber zumindest auf katholischer Seite gab es den Mercedarierorden, ich glaube, den gibt es immer noch, und den Orden der Trinitarier. Hier haben sie auf die Fahnen geschrieben, Sklaven und Gefangene freizukaufen. Und ich habe mal gelesen, vom 13. bis zum 18. Jahrhundert haben sie fast 1 Million Sklaven freigekauft. Und teilweise wurde dazu auch das Goldgeschirr aus der Kirche genommen. Also man sagt ja immer, die katholische Kirche mit ihrem goldenen Zeug da in der Kirche da so. Aber man muss auch sagen, vieles von diesen Kunstgegenständen, die es in den Kirchen gibt, die sind auch verloren gegangen im Mittelalter, weil dadurch Sklaven freigekauft wurden. Das ist die andere Seite. Auf evangelischer Seite interessanterweise waren es vor allem protestantische Freikirchen, die ganz wesentliche Impulse geliefert haben zur Abschaffung der Sklaverei. Wir kommen auf das Thema Freikirche nächste Woche nochmal kurz. Vor allem in Nordamerika und England, das waren auch die beiden Regionen, wo zuerst die Sklaverei abgeschafft wurde. Also, evangelische Freikirchen, auch Adventisten, Quäker, unterschiedliche Gruppen, über die die Großkirchen in der Regel nur die Nase gerümpft haben oder sie gar schikaniert haben. Und diese, das ist jetzt interessant, diese freien Gruppen, diese Freikirchen, diese freien christlichen Gruppen, die haben jetzt nicht wie die Aufklärer von der Natur her argumentiert, alle Menschen sind gleich geboren, sondern sie haben vom Kern des christlichen Glaubens her argumentiert, dass Jesus nämlich, um uns zu erlösen, die Gestalt eines Sklaven angenommen hat. Philipper 2, wir haben es vorgehört. Um sein Leben als Lösegeld zu geben, um die Menschheit freizukaufen und zu erlösen von der Sklaverei, um sie zu erlösen von Schuld, Schicksal und Sterblichkeit. Jesus sagt in Markus 10, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dieser Kern unserer sogenannten Rechtfertigungsbotschaft, Jesus kommt, um sich zu erniedrigen, damit wir erhöht werden, das war damals der entscheidende Antrieb für diese Christen, gegen die Sklaverei zu protestieren und dafür zu sorgen, dass sie abgeschafft wird. Und das ist auch ein Grund, warum so viele der schwarzen Sklaven Christen wurden. Das ist ja eigentlich ein großes Rätsel. Wieso sind die Christen geworden? Das waren doch eigentlich Leute aus christlichen Ländern, die sie versklavt haben. Und trotzdem wurden ganz viele Christen. Das ist eigentlich ein Wunder. Aber es hatte auch mit dieser Botschaft zu tun, dieser Jesus, der sozusagen selbst sich zum Sklaven gemacht hat. Das hat diese Menschen berührt. Bei uns im Badezimmer hängen auch manchmal so Spruchkärtchen. Ich hatte auch ein paar Jahre so eine Karte, ein schönes Bild, und auf der Rückseite hatte ich einen Bibelvers geschrieben, damit ich den immer mal wieder sehen kann, morgens und abends. Nämlich aus Galater 5, Vers 1, wo Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft, das Joch der Sklaverei auflegen. Wir leben ja alle in einer freiheitlichen Demokratie mit Menschenrechten, Gewaltenteilung und so weiter. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, vielleicht sind hier auch einige Menschen, die sich nicht immer sonderlich frei fühlen. Das können ganz unterschiedliche sein. Wir haben jetzt gerade wegen der Pandemie, ist es auch sehr offensichtlich. Aber es sind oft eben auch die beruflichen oder private Zwänge, Wünsche, die nicht erfüllt werden, schlechte Prägungen und Erfahrungen, die man irgendwie nicht los wird, Misserfolg, Krankheiten, Beeinträchtigungen, Schuld, die man auf sich geladen hat. Und all das kann uns die Freiheit rauben. Und daher sozusagen jeden Tag die Erinnerung, das ist ja auch das Schöne, was wir vom Mönchtum so übermittelt haben, die Wiederholung. Das wir Evangelischen, wir machen das nicht so gerne, wiederholen. Aber immer wieder bestimmte Bibelverse zu wiederholen. Jeden Tag die Erinnerung zur Freiheit hat dich Christus befreit. So steh nun fest und lass dir nicht wieder das Joch der Sklaverei auflegen. Und das ist eben die ewige Realität von Jesus her. Diese Freiheit, die haben wir. Und diese Unfreiheit, die Erfahrung, die wir machen, das ist letztlich die vergängliche Realität unseres vergänglichen Erdenlebens. Wir müssen uns immer wieder da auch hindurch glauben, dass es anders ist, dass wir in Christus frei sind und keine Gebundenen, keine Diener, keine Sklaven, sondern höchstens Diener der guten Nachricht. Als Gebet möchte ich nun ein Lied. Die schwarzen Sklaven haben ja viele Lieder gedichtet. So haben sie offensichtlich überlebt in ihrer schrecklichen Situation. I want Jesus to walk with me ist eines dieser Lieder. Und das möchte ich Ihnen als Gebet sprechen und darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Jesus, ich möchte, dass du mit mir gehst, dass du mir vorangehst und mich frei machst. Jesus, ich möchte, dass du mich begleitest. Ich möchte, dass du zu mir sprichst, dass du mein Führer bist und mich